Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohrweg. Schönen guten Tag. Ein Konzeptalbum zur Corona-Krise von Ann-Mai Kantereit. 12 heißt es und wir sprechen mit Sänger und Texter Henning Mai. Pandemien sind schon lange Thema in der Filmwelt und seit diesem Jahr auch MeToo, der neueste Film zum Missbrauch. Wir stellen ihn vor. Bildende Kunst und künstliche Intelligenz, eine fruchtbare Symbiose, glaubt Marius Klingemann. Gerade werden seine Arbeiten in Madrid gezeigt. Wayne Graham ist eine Band aus Kentucky, benannt nach dem berühmten Baseballspieler und Coach. Da vermutet man gleich Country-Style, aber die Golden Miles, die decken die ganze Roots-Americana-Palette ab. Und so halten sie auf ihrem 4. Album den Country-Anteil klein, betonen dagegen mehr den Folk-Rock-Akzent. Und hier sind sie, Wayne Graham, mit Never Die. Got me laying in my bed asleep, bad behavior on the film. Couldn't face me in the light of day. I'd find another realm. That realm you found forever round it Im Februar kam der Spielfilm Bombshell in die deutschen Kinos, Hollywoods erster Beitrag zur MeToo-Debatte. Im selben Monat wurde dann mit The Assistants auf der Berlinale ein weiterer MeToo-Film gezeigt und griff Bombshell noch ganz konkret die Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Fox News-Chef Roger Ailes auf, spielt The Assistant auf den Weinstein-Skandal an. Der Film kommt nicht ins Kino, klar, ist aber ab sofort als Video on Demand erhältlich, sowie als DVD und Blu-ray. Zwei weitere Neuerscheinungen fürs Heimkino sind das niederländisch-norwegische Drama Das Entschwinden und die lettische Produktion Melomat. Jörg Albrecht stellt die Filme vor.
Vielleicht habe ihre Mutter ja kein Geld und könne deshalb nicht zu ihnen zurückkehren. Sie wisse es doch auch nicht, antwortet die 17-jährige Raja auf die Spekulationen ihres kleinen Bruders. Die Mutter der beiden ist abgehauen nach England, der Vater tot. Seitdem leben die Kinder unter dem Dach ihrer hartherzigen Oma in der lettischen Provinz, wo die Wege matschig sind und das Leben nicht viel zu bieten hat. Als die ungeliebte Großmutter überraschend stirbt, trifft Raja eine Entscheidung. Sie will den Tod verheimlichen, um so zu verhindern, dass sie und ihr Bruder in einem Heim landen. Als Raja dann von einem Fremdsprachenwettbewerb erfährt, bei dem eine Reise nach England winkt, legt sie sich mächtig ins Zeug. Schließlich ist das die Chance, endlich wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufzunehmen. Und Raja gewinnt. Er habe wohl nicht daran geglaubt, so Raja zu ihrem Englischlehrer, mit dem sie nicht nur Vokabeln gepaukt, sondern auch eine Beziehung begonnen hat. Der merkt an, dass sie schließlich klug sei und talentiert. Zielstrebig hätte er auch noch hinzufügen können.
Du bist gut dran und du bist talentiert.
Melomat, auf Deutsch sanfter Schlamm, von Renars Wimbar, erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte vor rauer Landschaft und mit starker Hauptdarstellerin. Elina Vaskas Darstellung der willensstarken Raja erinnert an die von Jennifer Lawrence im Drama Winter's Bone. Melomat auf DVD und Blu-ray. Empfehlenswert. Kaffee kochen, Kopien machen, Termine absprechen. Jane ist frühmorgens die erste im Büro und abends die letzte. Seit ein paar Wochen macht sie den Job einer Juniorassistentin bei einer New Yorker Filmproduktionsfirma.
Guten Morgen, wie war Ihr Wochenende?
Ganz okay soweit.
Janes großer Traum, eines Tages selbst Filme produzieren. Doch jetzt ist sie erst einmal Mädchen für alles. Für alles? Nein, ihr Boss, der übrigens während des gesamten Films nicht einmal zu sehen ist, hat Jane weder belästigt noch sexuell genötigt. Sie sei auch gar nicht sein Typ, wird ihr irgendwann einmal gesagt. Die Aussage gleicht einem Offenbarungseid, denn es ist kein Geheimnis im Unternehmen, dass der Chef die Besetzungscouch bevorzugt. Von einer weiblichen Solidarität wie in Bombshell, das Ende des Schweigens, in dem Mitarbeiterin des TV-Senders Fox News gemeinsam den sexuellen Missbrauch durch ihren Chef öffentlich gemacht haben, ist in The Assistant nicht zu spüren. Doch die von Julia Garner gespielte Jane will das Offensichtliche ansprechen und wendet sich dazu an den Personalchef.
Wo wollen Sie in 10 Jahren stehen?
Ich will produzieren. Ich will Produzentin sein.
Ehrlich? Wieso sind Sie denn hier, um alles wegen so einem Blödsinn wegzuwerfen?
Das Gespräch ist eindeutig der Höhepunkt in einem Film, der seine Geschichte längst nicht nur auf die MeToo-Debatte reduziert und der auf den Fall Harvey Weinstein anspielt. Regisseurin Kitty Green zeichnet in ihrer fast kafkaesken Büroalltagsstudie ein subtiles Bild von Machtmissbrauch und Erniedrigung. Nur tut sie das ohne jede dramaturgische Zuspitzung. Das macht den fast ereignislosen Film trotz seines dringlichen Themas zu einem schwerfälligen Unterfangen. The Assistant als Video on Demand sowie auf DVD und Blu-ray. Zwiespältig.
Are you going to fight again?
Ob sie wieder zanken werden, fragt der Halbbruder von Rose.
No.
Einmal im Jahr lässt sich die Fotografin in Norwegen blicken, wohin es ihre Mutter Luise, eine ehemalige Konzertpianistin, verschlagen hat. Was die nicht ahnt, es wird der letzte Besuch von Rose sein, die unheilbar krank ist. Doch Mutter und Tochter haben sich entfremdet. Als Rose länger bleibt als üblich, fragt Luise ihre Tochter, ob sie eigentlich keinen Auftrag habe. Was die Angesprochene als Aufforderung versteht, endlich abreisen zu sollen.
Ein bisschen wel, ja. Heb je eigenlijk helemaal geen opdracht?
Ben je nou gek of zeg jij gewoon wat op?
Ja, maar dat is een erg dramatische interpretatie.
Das sei doch eine sehr dramatische Interpretation, so Luise. Sie sei doch kein Musikstück, sondern ihre Tochter, entgegnet Rose und legt noch einmal nach. Weißt du, was ich mich frage? Ob du mich liebst.
Of jij wel van mij houdt.
Es ist ein langer Anlauf, bis irgendwann dann doch das Geständnis von der unheilbaren Krankheit aus Rose herausbrechen wird. Das überbrückt der Film Das Entschwinden des Niederländers Boudewijn Coole mit schönen Bildern einer verschneiten Landschaft und mit elegischen Klavierstücken von Schubert und Mendelssohn Bartholdy. Ein bisschen weniger Kunstgewerbe und mehr Konfrontation wären wünschenswert gewesen. Trotzdem entwickelt der Film übers Abschiednehmen in der zweiten Hälfte eine beachtliche Intensität. Das Entschwinden auf DVD und Blu-ray. Empfehlenswert.
Fantomasse ist auch ein Film, genauer eine bekannte französische Krimikomödie aus den 60ern. In der Hauptrolle Jean-Marie als blaumaskiertes Verbrechergenie, Louis Defeny als sein überdrehter Gegenspieler. Fantomasse heißt auch die aktuelle Single des Berliner Musikprojekts Büro Lago.
Crazy getaway, so take your foot back off the gas. A gambling man can bet away. They'll never catch the Fantomas. Never catch the Fantomas. Never catch the Fantomas. Fantomas. Never catch the Fantomas. Fantomas.
Annen Mai Kantereit haben ein neues Album. Es trägt den ganz schlichten Titel 12. Über Nacht erschienen, ohne großes Brimborium. Das geht ja auch nicht Corona-besingt, geht nun einmal nicht viel. Maximal in der Wohnung herumtigern, im Innenhof spazieren, sich mit Freunden treffen, aber nicht in echt, sondern in Chats am Telefon. Also schlicht die Gegenwart bewältigen, über die Zustände in Moria, den Horror in Hanau nachdenken und von einer Zukunft träumen, in der man sich wieder tatsächlich sehen und umarmen kann. Davon handelt in groben Zügen dieses neue Album. Ein Pandemiealbum, ein Album zum Zeitgeschehen, ein Konzeptalbum. Und vor der Sendung habe ich mit dem Sänger und Texter Henning Mai gesprochen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Mai, Ihr Album hat ein Intro, ein Outro und die Titel tragen Namen wie Gegenwart, Vergangenheit, wirken fast ein bisschen chronologisch und erzählen vom Leben in der Pandemie. Haben Sie sich direkt im März, als die ersten Beschränkungen an den Start gingen, an die Arbeit gemacht?
Genau so ist es. Wir wollten ja eigentlich eine für uns sehr große Tour spielen dieses Jahr. Wir wissen ja alle, warum das nicht geklappt hat. Und als dann wir doch sehr überraschend alle wieder in den eigenen vier Wänden waren und alleine mussten wir das irgendwie kompensieren. Also wir hätten die größte Tour unserer Karriere gespielt und konnten das nicht und haben gesagt, ey, wir können jetzt nicht einfach nur zu Hause rumsitzen, wir müssen irgendwas machen. Und wir können ja nur zwei Sachen, auf Tour sein oder Musik schreiben. Okay. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt schreiben wir Musik. Und dann haben wir probiert, so viel wie möglich einzufangen. Also so ein bisschen was von Schmetterlingsfangerei, dieses den Gefühlen hinterherrennen und probieren, die aufzunehmen.
Die Stücke sind genau den Gefühlen so ein bisschen hinterherrennen. Die Stücke sind in der Regel relativ kurz, manche 1,45 lang. Ich habe so den Eindruck, das sind so Gedankenspiele und dann kommt ein neuer Gedanke und dann wieder ein neues Stück?
So ähnlich ist das. Also ich glaube, wir haben das ja alle erlebt, dass die jetzige Zeit nicht so richtig eine Stringenz hat. Es geht irgendwie immer weiter, klar, aber es verschiebt sich alles die ganze Zeit und die Perspektiven verschieben sich die ganze Zeit und man wird auch so ein bisschen von den eigenen Emotionen und Gedanken überrannt. Wir haben versucht, uns das zu erlauben, auch mal zuzulassen, dass ein Lied eher dem Gefühl Rechnung trägt und vielleicht auch nur 1,5 Minuten ist, weil das kein 4,5 Minuten Gefühl ist, was man irgendwie in einer großen Ballade thematisiert.
Sie singen auch an einer Stelle, dass Sie das Gefühl haben, Corona sei berühmter als der Mauerfall und Jesus. Und Sie mussten sich phasenweise zwingen, nicht ständig auf Ihr Handy zu gucken und neue Nachrichten zu lesen. Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
Naja, also aufgrund der Tatsache, dass ich immer noch nervös bin, dass Donald Trump irgendwas Verrücktes macht, lese ich immer noch ein bisschen zu viele Nachrichten manchmal. Aber es ist weniger geworden. Ich gehe davon aus, dass es jetzt zur Weihnachtszeit wieder mehr werden wird, dieses konstante Checken der Situation. Ne? Mich hat das einfach eine Zeit lang wirklich sehr überfordert, das war einfach eine ganz neue Erfahrung für mich, wie abhängig wirklich mein persönliches Leben von Politik ist und davon, dass da die Leute einen guten Job machen oder auch nicht. Und das kann man kaum beschreiben. Ich habe das Gefühl, das ist ein riesiger Wust, dass wir alle gerade irgendwie spüren, wie viel mehr das Drumherum, das um uns herum auch auf uns einwirkt, als noch irgendwie vor einem Jahr. Ne, man merkt es immer nicht so sehr, wie krass Politik in alle Lebensbereiche reinspielt. Ich habe das Gefühl, es war vor allem so ein Erkenntnisprozess für mich zu verstehen, jetzt gerade live wird entschieden, wie es für mich als Einzelperson auch weitergeht. Das war irgendwie verrückt, ne?
Ja, Corona heißt es ja so schön, ist ein Brennglas und leuchtet nochmal ganz genau auf die Missstände, die es sowieso schon immer gab. Aktuell gibt es ja ein Video, das die Bundesregierung veröffentlicht hat, das da heißt Besondere Helden. Das geht viral, wie es so hübsch heißt. Da wird darum gebeten, also da sind junge Menschen zu sehen, die nichts tun und deshalb zu besonderen Helden werden. Können Sie damit was anfangen? Ist das Ihre aktuelle Lebenssituation, dass Sie nichts tun?
Ich möchte dazu sagen, dass ich in keiner Form werten möchte, wie andere Menschen dieses Video bewerten. Ich empfinde das Video nicht als gelungen. Ich finde, dass der Kern eines solchen Videos durchaus auch mal darauf hätte eingehen können, wie viele Menschen unglaublich hart arbeiten mussten, um durch diese Krise zu kommen oder auch um einen Teil dazu beizutragen, dass diese Krise nicht so schlimm wird, wie sie sein könnte. Und dass in der Mittelpunkt des Heldentums irgendwie Ja, faul sein ist, das habe ich nicht verstanden. Also ich verstehe, dass man zu Hause bleiben muss. Das hat aber irgendwie für mich mit faul sein erstmal nicht so viel zu tun. Wir müssen ja auch alle arbeiten, wenn wir zu Hause sind. Und dann habe ich auch das Ding, dass mir diese Verklärung von Privatpersonen, die sich einfach an das Offensichtliche halten, als Helden nicht gefällt. Ich habe das Gefühl, man lässt sich da ein bisschen von Amerika inspirieren, wie so oft. Und wenn dann irgendwie Joe Biden sagt, be a patriot, wear a mask und da auch dieses Heldending irgendwie mit reinbringt, ich weiß nicht, für mich sind eher so Leute, für mich sind die Leute auf den Intensivstationen Helden oder Carola Rackete, aber nicht ich, weil ich auf dem Sofa saß, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich möchte da nur für mich sprechen, mich hat diese, ich sag's mal, Werbung nicht angesprochen, die hat mich eher ein bisschen enttäuscht.
Hm. Angesprochen hat sie aber die Botschaft von Till Brönner, die er vor ein paar Wochen in die Welt geblasen hat, sage ich jetzt mal, oder wo er ein starkes Statement gemacht hat und gesagt hat, Leute, wir müssen uns, die Kulturbranche muss sich auch mehr um sich selbst kümmern. Wir müssen uns mehr engagieren, wir müssen lauter werden. Haben Sie geteilt auf Instagram? Das ist eine Möglichkeit. Haben Sie auch das Gefühl, Sie müssen lauter werden als Künstlerinnen und Künstler? Weil das ist ja eine schwierige Situation.
Ich würde nicht unbedingt sagen lauter. Ich hätte gesagt präziser, wirkungsvoller. Also ich glaube, wir müssen auch als Branche verstehen, wo wir wie wirken können, Einfluss haben und wo wir auch bestimmte Monopole haben, mit denen wir Druck aufbauen können. Und wir sind einfach eine Branche voller Freiberufler und Selbstständiger, die sich alle kennen, aber die jetzt nicht sich als Branche begreifen und sich in riesigen Gewerkschaften vereinigen. Das klingt jetzt blöd, aber die meisten Hands, Rigger, Tontechniker, Musiker, die ich kenne, sind nicht bei Verdi oder so. Wir sind einfach schlecht darin, unsere Interessen zu vertreten. Und das müssen wir irgendwie verstehen, dass das jetzt notwendig wird und dass wir damit auch einen Teil zur Gesamtsituation beitragen. Weil wir werden einfach nicht gesund durch die nächsten anderthalb, zwei, drei Jahre kommen, wenn uns jetzt ja die Kultur wie die Fliegen stirbt.
Sagt der Sänger und Texter Henning May von Anne-Mai Kantereit. Ich habe noch länger mit ihm gesprochen, zu hören auf unserer Website. Jetzt aber erstmal Musik zu hören vom Album, der Titel Gegenwartsbewältigung.
Die Tage werden länger mit jedem Tag, der vergeht. Mein Zimmer wird enger und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich glaub, Corona ist berühmter als der Mordfall und Jesus zusammen. Dabei hat es gerade erst angefangen. Die Tage werden länger mit jedem Tag, der vergeht. Und ich frag mich, wann ich wieder volle Kneipen sehe. Wenn ich nachts nach Hause laufe, ich hab keine Hoffnung zu verkaufen. Ich hab keine Hoffnung zu verkaufen. Nur Gegenwartsbewältigung. Alle wissen, was damit gemeint ist. Gegenwartsbewältigung und alle sind sich einig.
Gegenwartsbewältigung vom aktuellen Album 12 von Anne-Mai Kantereit. Zur Gegenwart und auch zur Kunstwelt gehört schon lange die künstliche Intelligenz. KI-Modelle haben gelernt zu malen wie Rembrandt und zu schreiben wie James Joyce. Doch sind sie deswegen tatsächlich kreativ? Sind sie nicht nach wie vor von jenen abhängig, die sie mit Ideen speisen, den Menschen? Der Künstler Mario Klingemann stellt Mensch und Maschine auf die Probe. Gefördert wird seine Arbeit von der spanischen Privatsammlung Collection Solo. Sein neuestes Werk ist in Madrid zu sehen und Julia Macher war für uns dort.
Im Ausstellungsraum der Collection Solo in Madrid hängt eine riesige Anzeigetafel, so wie sie früher auf Bahnhöfen üblich war. Davor eine Gebetsbank. Wer sich auf ihr niederkniet und den Blick nach oben richtet, sieht, wie auf der grauen Tafel Buchstaben flattern. Erst schälen sich Wörter, dann Sätze heraus. Je geringer der Intellekt, desto größer die Kunst des Betrugs steht dort, weiß auf dunkelgrau. Oder bei der nächsten Andacht, keine Liebe ist so groß, als dass ein großes Unternehmen sie nicht teilweise ersetzen könnte. Im Innern der Gebetsbank ist ein Computer versteckt, der über ein KI-Modell Weisheiten ohne Ende produziert. Die Non-Profit-Organisation OpenAI hat das neuronale Netzwerk GPT-2 vor einem Jahr entwickelt und darauf trainiert, selbstständig Texte zu schreiben. Zum postmodernen Orakel hat es der deutsche Künstler Mario Klingemann erhoben. Er hat die künstliche Intelligenz auf eine riesige Sammlung mit Sinnsprüchen abgerichtet, erzählt er via Zoom.
Der Zuschauer oder der Mitspieler ist ja in dieser Installation auch ein elementarer Teil. Wenn die Maschine mir einen Satz präsentiert, dann ist der grammatikalisch korrekt und wahrscheinlich sogar in den Zusammenhängen, die es bringt, macht es Sinn. Aber für die Maschine macht es keinen Sinn, sondern wir sind diejenigen, die dann diesen Satz aufnehmen. Also natürlich schwebt im Hintergrund diese Idee, wird künstliche Intelligenz zu einer Art neuen Gottheit.
I don't know what you mean. Here's what I found on Wikipedia.
Alltagshelferinnen wie Alexa, Staubsauger, die sich den Grundriss des Wohnzimmers merken. In unserem Alltag ist KI längst präsent. Was aber kann künstliche Intelligenz in der Kunst? Diese Frage treibt Klingemann um. Für seine Installation Memories of Passersby hat er 2018 ein neuronales Netzwerk mit Gemälden europäischer Meister aus dem 16. bis 19. Jahrhundert gefüttert. Seitdem produziert es auf zwei Bildschirmen unablässig neue Gesichter. Gefördert und finanziert wurden die Arbeiten von der Collection Solo, einer netzaffinen privaten Kunsteinrichtung aus Madrid. Oscar Hormigos ist der künstlerische Leiter des Programms für neue Medien und Chaos.
Die große Frage ist doch, ob künstliche Intelligenz das Ende der Kunst bedeutet. Wenn man Maschinen Kreativität beibringen kann, können sie dann den Menschen übertrumpfen? Unsere Antwort ist, es ist nicht der Algorithmus, der das Werk schafft, sondern immer ein Mensch. Denn die Entscheidungen, die die KI trifft, beruht auf menschlichem Denken.
Dass sich das Publikum dabei oft mehr für das Wie als für das Was interessiert, ist für Hormigos nichts Ungewöhnliches.
Wenn jemand mit neuen technologischen Entwicklungen arbeitet, wird immer schnell am künstlerischen Wert gezweifelt. Das war Anfang des letzten Jahrhunderts bei der Fotografie nicht anders. Mehr als für den künstlerischen Blick hat sich das Publikum damals für die magische Box der Kamera interessiert.
Dass KI-Maschinen in naher Zukunft tatsächlich den Künstlermenschen beerben, hält auch Mario Klingemann für unwahrscheinlich. Um Kunst zu machen, muss man Künstler sein wollen. Und dazu fehlt der Maschine die Motivation. Bisher.
Mein langfristiges Ziel ist tatsächlich zu schauen, ob ich irgendwann so etwas wie einen autonomen Künstler schaffen kann, was natürlich auch Unsterblichkeit beinhaltet. Denn das ist ja quasi das, was die Maschinen uns voraus haben, das die sterben nie. Wir haben nur eine bestimmte beschränkte Zeit. Ein möglicher Maschinenkünstler müsste theoretisch alles dafür tun, dass wir den Strom nicht abschalten und dass es weiterhin für uns interessant ist, dass wir sagen, naja, lassen wir es nochmal laufen, weil das finde ich ja sehr unterhaltsam oder das gibt mir jetzt gerade einen interessanten Gedanken. Und insofern zahle ich jetzt nochmal einen Tag Strom für dich.
Und das war Corso Kunst und Pop für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Lurwig. Ich sage danke fürs Zuhören und verweise auf die Kolleginnen und Kollegen von Medias Res. Ein Thema dort, wie Corona-Relativierer gegen Medien vorgehen.